Dominik? Klingt nach einer echten Type.
Du hast einen Expressbrief geschickt. An Brian.
Haare im Thunfisch. Ein ALF-Podcast.
Shana will ich nicht. Ich möchte Batman.
Willi, ich glaube, meine Hand ist gebrochen. Lass mal sehen. Nein, ich denke, da ist nichts. Vielen Dank, Professor Röntgen.
Hier sind Illustrierte und ein hübsches Puzzlespiel. Es ist kaputt.
Hallo da draußen hier aus dem Thunfischstudio. Am Mikrofon sind für euch wie immer Chico und Harpo, denn Groucho musste gerade mal wieder aufs Klo. Aber das schaffen wir auch zu zweit. Nein, Blödsinn. Hier ist der Lars.
Und hier ist Brian. Wir sind vom Tonzimmer ins Tontudio gegangen, habe ich gerade. Habe ich das richtig gehört? Sehr schön.
Tudio. Es gab mal einen sehr kurzlebigen Comedy-Versuch einer Talkshow, und die hieß tatsächlich Talk im Tudio. Und das war wohl damals, glaube ich, eine Anspielung auf Talk im Turm, was ja noch gar nicht mal so weit weg war. Talk im Tudio war irgendwie so um die Jahrtausendwende. Und ja, in den 90er Jahren gab es ja irgendwie noch Talk im Turm mit Erich Böhme, ne? War das, glaube ich.
Oder? Das kenne ich sogar. War Erich Böhme nicht der immer so langsam war? So
ja,
scharping-mäßig?
Der war behäbig. Der war, ja,
behäbig, ja, genau.
Ja, genau das Richtige für 23 Uhr, oder wann die das gemacht haben.
Schon am Pennen bist du halt so, oh, da guck ich mal den Erich Böhme an, dann kann ich einschlafen dazu.
Brian, wie ist die Lage?
Perfekt, ich habe Urlaub.
Oh, das habe ich nicht gewollt.
Du musst dich nicht schlecht fühlen. Wie ist es bei dir?
Oh, hier alles wunderbar. Es ist tatsächlich ist es draußen noch hell. Meistens nehmen wir ja auf, wenn es schon dunkel ist, zumindest in der dunklen Jahreszeit. Es ist irgendwie ganz nett, jetzt noch ein bisschen rauszugucken. Ah, die Bäume, ja, ich glaube, mit Blühen ist noch nicht viel. Wenn diese Folge erscheint, dann sind wir ja schon, haben wir den Januar schon hinter uns. Ja. Und deswegen hat sich ja bestimmt mal wieder einiges an Zuhörendenpost aufgestaut, lieber
ich
Brian.
Ich bin ja so gespannt. Hier?
Ja, Leo schreibt uns, stopp. Oh. Ich habe mir mehrmals die Folge 2 angehört und ihr habt am Ende einen lustigen Satz nicht zu Ende gesprochen. Rackle hat lebenslänglich an der Seite von Trevor. An eine Begnadigung ist da kaum zu denken. Hast du vollkommen recht, Leo. Haben wir nicht zu Ende gebrabbelt. Aber du wirst, glaube ich, uns beipflichten, wenn wir sagen, da ist eine ganze Menge in der Pizza-Folge drin, was wir bestimmt auch unter Tisch haben fallen lassen wollen, hätten,
müssen,
mussten.
Sollen.
Genau. Aber deswegen danke fürs Komplettieren und Respekt, dass du mehrmals unsere Haare im Thunfisch-Folgen hörst. Das freut uns natürlich besonders.
Überaus respektabel. Vielen Dank.
Matthias schreibt uns, ich höre gerade die Folge Reif für die Insel und ich glaube, ich kann noch eine Deutung in die They Would Trick a Child-Sache in Anrechnung bringen. Auf Englisch heißt Alf ja Alpha. Vielleicht ist das eine Anspielung auf Alfalfa von den Little Rascals. So exzessiv wie Alf fernsieht, kennt er die Sketches bestimmt. Und naja, ihr besprecht ja gerade selbst, wie begeistert er von Gilligan's Island ist. Also ich würde Alf schon zutrauen, sich als Alpha auszugeben. Und da die Little Rascals ja allesamt Kinder, Darsteller waren, würde Alfs They Would Trick a Child viel Sinn ergeben. Obwohl der Witz ja schon sehr Meta ist. Aber wie ich durch euch immer wieder aufgezeigt bekomme, ist ja die ganze Serie mit Meta-Humor durchsetzt. Was haltet ihr von meiner Theorie? Fragt der Matthias.
Der Matthias hat da immer wieder spannende Ansätze und auch da muss ich sagen, das könnte durchaus so sein.
Ja, und wir hatten es ja im Deutschen mit dem Alfie, ne, und da passt es ja auch, dass er sich eventuell am Telefon als Kind ausgegeben hat und die betrügen oder belügen ein Kind oder was er da im Deutschen ganz entsetzt sagt, das würde tatsächlich dann passen, aber im Englischen scheitert es schon an der Prämisse, weil da ist es nicht Alpha, sondern der Alpha. Der Alpha. Hm. Und das ist so eine beliebte Art, Spitznamen zu bilden, wenn man einfach ER dranhängt, wenn man nicht so stark verniedlichen will bei einem Spitznamen.
Also so wie der Brianster?
Könnte,
zum Beispiel.
Ja. Das wäre das bei mir. Der Larster? Oder bin ich der? Dann bin ich lieber der Larsinger.
Lieber der Larsinger. Weil das wäre ohne T, wäre es der Laser? 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 Oh Gott, das führt zu weit.
Aber Matthias, kann durchaus sein, dass man da auch im Deutschen und im Englischen unterschiedliche Wege gegangen ist oder es auch unterschiedlich interpretiert hat. Danke auf jeden Fall für deine Zuschrift.
Jawohl.
Und dann schreibt uns der Kribu noch auf Spotify zu Ein Schock fürs Leben. Ahoi! Die Kartoffelpüree-Skulptur ist sicherlich eine Anspielung auf den 1977 erschienenen Steven Spielberg-Klassiker Unheimliche Begegnung der dritten Art, Close Encounters of the Third Kind. Daher rührt auch die etwas unglückliche Übersetzung Intimbegegnung. In jenem Film formt die von Richard Dreyfuss gespielte Figur eine Kartoffelpüree-Skulptur des Devil's Tower, eines Berges in Wyoming, nachdem er eine Begegnung mit einem UFO hatte. Ja, Brian, ich meine, ich hätte das ganz kurz erwähnt, aber ich glaube, ich habe gesagt, dass das ein Gebirge wäre. Aber es ist offenbar ein Berg, der Devil's Tower.
Und jetzt muss ich was ganz, ganz Schlimmes sagen. Und ich fühle mich auch sehr, sehr schmutzig dabei. Ich habe Close Encounters of the Third Kind nie gesehen.
Das hast du auch gesagt, glaube ich, ja.
Stimmt.
Aber ich habe dich nicht dafür gescholten.
Danke. Danke dafür. Wahrscheinlich gibt es genügend unter unseren Zuhörenden, die mich dafür scheltern. Der will ein Filmnerd sein und kennt diesen Filmnerd. Was ist das denn für ein komischer Vogel? Ich kann euch alle nachvollziehen.
Und dann noch ein Film mit Außerirdischen. Brian, was ist los mit dir?
Auch noch. Ich gelobe feierlich. Ich werde mir diesen Film ansehen. 2026. Kommt auf die Agenda 2026.
Danke nochmal, Kribu, für die Nachricht. Klar, einerseits Intimbegegnung, Unheimliche Begegnung der dritten Art, Close Encounters of the Third Kind, Yahoo Kind, ne? Also diese Anspielungen waren im Deutschen wie im Englischen mal mehr, mal minder offensichtlich. Und das mit dem Kartoffelpüree natürlich erst recht. Ja, naja. Und allgemein haben uns um den Jahreswechsel einige liebe Nachrichten erreicht von Menschen, die uns für 2026 alles Gute wünschen. Das wünschen wir euch natürlich zurück. Und ja, immer eine Scheibe Käse auf dem Grießbrei. Nachrichten und Mails im Übrigen waren das, aus denen ich immer wieder herauslese, dass wir unseren Zuhörenden gerne mal ein Aha-Erlebnis bescheren, was einen Gag oder eine Anspielung oder eine Übersetzungsdifferenz betrifft. Das freut uns natürlich sehr.
Das auch. Und ich sage es immer wieder, auch in der Vorbereitung auf unsere Folgen habe ich nicht selten auch so ein Aha-Erlebnis.
Ja klar, das geht uns ganz genauso. Da machen wir uns gar nichts vor.
Genau, sei es Puppenspiel, sei es Schauspiel. Das ist jetzt schon ein bisschen vorgegriffen auf die Folge, die wir heute besprechen. Schauspiel.
Ja.
Aber dazu später.
Gar nicht mal später. Ich würde sagen, da springen wir mal rein. Brian.
Ei, ei.
Rein, Brian.
Rein, Brian.
Über was krakehlen wir heute?
Wir krakehlen und giggeln heute über das Kostümfest, a.k.a. Some Enchanted Evening.
Oh, Some Enchanted Evening.
Dazu habe ich gleich noch was. Aber erst die Strahlausestung. Strahlausestung USA, 26.10.1987. Strahlausestung in Ye Old Germany, 27. Januar 1989. Und da der Lars so fein mitgesungen hat, Some Enchanted Evening ist das Titellied eines Musicals, das sich South Pacific schimpft, geschrieben von Richard Rodgers und Oscar Hammerstein II. Soweit so unspektakulär. Ja, aber
unglaublich oft gecovert worden, habe ich das richtig gesehen?
Das weiß ich nicht. Was mich eher ein bisschen positiv irritiert hat, ist, dass South Pacific eines der bisher erfolgreichsten Musicals aller Zeiten gewesen ist. Aber im deutschsprachigen Raum weitestgehend unbekannt.
So 40er, 50er hätte ich jetzt geschätzt.
Du schätzt richtig. South Pacific ist 1950 für 9 Tony Awards nominiert worden und hat alle gewonnen. Es ist somit das einzige Musical, das alle 4 Auszeichnungen für Musical-Schauspielerei gewonnen hat. Das dachte ich, das ist ein Fakt, den kann man hier schon mal on-air präsentieren.
Ich finde tatsächlich, man sollte sich das Lied mal anhören. Wie gesagt, gibt es eine ganze Menge schöner Fassungen. Ich würde zum Beispiel die von Thomas Quasthoff mal empfehlen hier. Aber natürlich gibt es die auch von Old Blue Eyes, von unserem Frankie Boy.
Nicht von der Kakerlake.
Richtig. Und im Übrigen, glaube ich, kann man Andrew Lloyd Webber vertrauen, der ja mal gesagt hat, dass Some Enchanted Evening tatsächlich eins der schönsten oder das schönste Lied aus einem Musical stammend ist.
Dann muss ich mir das doch im Nachklapp tatsächlich nochmal anhören. Aber wir setzen uns auf unser klappriges Motorrad oder Mofa und klappern in den Prolog.
Okay.
Ich weiß nicht, ob das was war, aber sollen die Zuhörenden entscheiden. Das ist auf jeden Fall.
Ich hatte gerade so einen Werner-Moment irgendwie.
Es war auf jeden Fall.
Was die Kiste heißt, du weißt, die brennt gleich. Du weißt, dass ich immer alles erreiche. Ich bin ein Mann. Hey.
Oh Gott. Schuss. Wir springen in die Küche. Kate verkleidet offensichtlich Brian meinen Namensvetter. Das war auch sehr schön. Er ist verkleidet als Pirat. Lynn ist am Frühstücken oder isst gerade einen kleinen Snack. Willy liest Zeitung. Und Kate sagt, also, ist das ein Pirat oder ist das keiner? Lynn? Oh, ja, ist einer. Willy? Ja, ein Pirat.
Brian muss sich sehr oft verkleiden, oder? Wir haben ihn jetzt, Wir sehen ihn jetzt als Pirat. Wir haben ihn letztens als Bruder Tuck gesehen. Und dann hat er sich für Gilligan's Island auch mal kostümieren müssen. Der arme Benji Gregory muss immer in irgendein Kostüm gesteckt werden.
Du hast Bühne frei für Spargelspitzen vergessen.
Ach, du Elend, du hast auch noch recht.
Auch noch.
Auch noch.
Ja. Und jetzt kommt der Auftritt des Außerirdischen. Liebe Zuhörende, ich sage es jetzt schon mal vorweg. Diese Folge hat den Lars und mich wirklich an unsere persönlichen Grenzen gebracht. Denn zum einen, es sind, wie der Lars mir in der Vorbesprechung mitteilte, sehr, sehr viele Unterschiede zwischen Deutsch und Englisch. Und auf der anderen Seite, in meiner Empfindung, ist das eine Folge, da könnte man einfach nur das komplette Skript runterlesen, weil es folgt Gag auf Gag auf Gag auf Gag auf Gag auf Gag. Und deswegen, liebe Menschen, seht es uns nach, wenn wir was vergessen. Aber der Lars und ich kennen ja unsere aufmerksamen Zuhörenden. Und wenn wir was vergessen, dann schreibt uns das gerne in die Comments auf den bereits bekannten Medien, da wird der Lars noch drauf eingehen.
Ja, euch wird bestimmt noch mehr auffallen, als wir jetzt hier ansprechen. Und ich habe mir irgendwann gedacht, bei diesen Übersetzungsdifferenzen, also bei den Differenzen im Deutschen gegenüber dem Original, habe ich mir irgendwann gesagt, okay, wenn das ungefähr so 75% dasselbe ist, dann spreche ich es vielleicht gar nicht erst an, sondern ich konzentriere mich auf das Bemerkenswerte.
Macht ja auch durchaus Sinn. No? Jetzt aber, der Außerirdische tritt auf. Gekleidet in ein Hemd, eine Weste, eine Brille und hat eine Nase auf der Nase. Schönen guten Morgen. Antwort Willy. Was trägst du denn da? Und da geht's schon los. Ich kann dein Rasierwasser nicht riechen.
Okay, der Gag fußt also hier darauf, dass Alf sich die Nase quasi mit dieser zweiten Nase ein bisschen zuhält. Im Englischen ist es andersrum. What are you wearing? Fragt Willy. Also was trägst du? Und Alf sagt, Touch of your aftershave. Also, Alf trägt Willys Rasierwasser.
Ich mache uns gleich mal weiter kaputt. Willy lässt sich davon nicht irritieren. Was soll die alberne Brille? Was heißt alberne Brille? Du hast es gerade nötig. Das ist mein Halloween-Kostüm. Und was soll das darstellen?
Stopp.
Oh.
Das sagt er ja eben nicht. So würden du und ich es ausdrücken. Aber was steht da im Skript? Was soll das Ganze vorstellen? Und das fällt zweimal. Zweimal wird in dieser Folge vorstellen statt darstellen gesagt. Also für mich ist das nicht besonders gut gedeutscht, wie es eine Klassenkameradin von mir mal so schön ausdrückt.
Gedeutscht. Stimmt. Die Bernice sagt später auch, ne? Und was soll das Ganze vorstellen?
Ja, ich weiß nicht. Vielleicht irgendein regionaler Unterschied. Also für mich klingt's falsch. Aber das könnt ihr uns da draußen auch mal schreiben.
Ich bin Groucho Marx. Behaltet die Marx Brothers im Hinterkopf, bitte.
Ja, und es ist nicht mal Groucho Marx. Es ist im Original nicht mal Groucho Marx.
Sondern?
Es ist Gene Shalit.
Wer ist das?
Gene Shalit ist, muss ich sagen, er lebt noch. Gene Shalit ist ein US-amerikanischer Journalist sowie Buch- und Filmkritiker. Eines seiner Markenzeichen ist tatsächlich ein gezwirbelter Schnurrbart, so wie Horst Lichter einen hat, nur schwarz und buschiger. So, und da den hierzulande keiner kennt, also jetzt nicht Horst Lichter, sondern Gene Shalit, hat man sich im Deutschen für Groucho Marx entschieden, dessen Markenzeichen ja auch Schnauzbart und buschige Augenbrauen waren. Und die Marx Brothers, hast du recht, die kommen ja nachher nochmal vor. Also Gene Shalit ist es im Original.
Also es ist offensichtlich, dass Alf beim Halloween-Sammeln mitmachen will, das klassische Trick-or-Treat. Oder wie es hier übersetzt wird, Rat oder Gieb.
Ja, da müssen wir auch gleich mal drüber reden.
Da reden wir dann später drüber. Reden wir in Akt 2 Tonzimmer drüber, wenn die Party losgeht. Aber ich will nicht vorgreifen. Und ich will gar nicht so sehr auf auf den Dialog eingehenden Alf sagt einfach nur, und wenn ich später wieder da bin, dann habe ich einen ganzen Sack voll kandierte Äpfel, Popcornbällchen und Katzen. Lynn merkt an, Alf, du bekommst von keinem eine Katze. Die Antwort, das fürchte ich auch, die netten Tierchen muss man sich selber angeln. Und damit ist der Prolog schon vorbei.
Original. You have to bob for cats. Alf kennt offensichtlich schon das Apple-Bobbing, also das Apfeltauchen.
Ah.
Vielleicht schon im Fernsehen gesehen oder so und glaubt, dass man an Halloween das mit Katzen macht. Also Katzentauchen. Eine bizarre Vorstellung. Das ist ein bisschen hart irgendwie.
Also ich muss sagen, ich bin ja schon kaputt gegangen am Anfang. Was trägst du denn da? Ich kann den Rasierwasser nicht riechen.
Die Folge ist einfach gut, das merken wir schon im Prolog. Und ich glaube, nicht umsonst zählt diese Folge, wenn du dir mal so die Rankings anguckst, zu den beliebtesten Folgen überhaupt, über die ganze Serie hinweg. Das wusste ich nicht.
Oh, das wusste ich auch nicht. Ist ja bei mir persönlich.
Die rangiert so ein bisschen so auf einer Stufe mit einem Schock fürs Leben in manchen Rankings. Das ist ja schon ein Pfund.
Ist bei mir definitiv in meinen Top 10 von allen Alf-Folgen das Kostümfest. Und Fun Fact, es ist auch eine der Lieblingsfolgen meiner Mutter.
Oh.
Und warum? Da gibt es drei Szenen. Die werde ich später erwähnen. Ich hoffe, ich vergesse
nicht. Die Mama-Szenen.
Die Mama-Szenen. Das hat was mit Limbo und Füße küssen zu tun.
Gut, Prolog haben wir durch, aber worüber wir noch nicht gesprochen haben, Brian, ist, bevor wir jetzt gleich ins Elternschlafzimmer springen, ich nehme an, das hast du gleich mit uns vor, ist
ja
allgemein nochmal kurz über Halloween. Ich meine, diese Alf-Folge ist aus den 80ern. Sie ist in Deutschland Ende der 80er ausgestrahlt worden. Ich glaube, da wusste man noch deutlich weniger über Halloween hierzulande, was man heute weiß.
Richtig, würde ich auch davon ausgehen, ja.
Und deswegen habe ich hier an manchen Stellen das Gefühl, dass die Dialogregie uns ein bisschen erklären wollte, wenn es da um Bäuche oder um gewisse Vorgänge geht. Man wollte uns ein bisschen erklären, was denn Halloween ist. Und ich glaube, man hat sich da ein kleines bisschen mal in die falsche Richtung verstiegen. Dazu komme ich aber nachher noch. Aber was hast du denn für so ein persönliches Verhältnis zu Halloween jetzt, Brian?
Zum einen wissen unsere Zuhörenden ja, dass du und ich glühende Verehrer der Filmreihe sind.
Das stimmt. Horrorfans werden auch in den 80ern schon gewusst haben, was Halloween ist. Aber wie gesagt, ich glaube, in der Breite war das noch nicht der Fall.
Das ist richtig. Wir wollen jetzt diesen Klassiker, den John Carpenter da erschaffen hat, gar nicht so weit ausbreiten. Mein aktuelles Verhältnis zu Halloween ist, meine Frau verkleidet sich jedes Jahr. Also ich habe das Gefühl, ihre Verkleidungen werden jedes Jahr schauerlicher.
Okay.
Denn sie sagt immer, wenn ich ein Kind zum Weinen bringe, dann war das ein erfolgreiches Halloween. Und wirklich, wirklich, Lars, das ist kein Scherz. Die Kinder ja aus der Nachbarschaft, hier bei uns in der Nachbarschaft, man kennt sich ja und so, und die wissen, oh, wenn wir da klingeln, da gibt's immer irgendwas. Und es ist wirklich immer ein Kind jedes Jahr dabei, das weint.
Oje. Oje. Ja. Kannst du mal ein Beispiel geben? Was hat sie denn bisher so getrieben?
Okay, dieses Jahr war nix. Da hat sie gar nichts gemacht, da hatte sie keine Lust, auch nachvollziehbar aus Gründen, die ich jetzt hier nicht weiter ausbreiten will. Letztes Jahr hatte sie ein Hexenkostüm und hatte sich entsprechend geschminkt. Ich glaube, das hat 2 Stunden gedauert und sie kam hier ins Arbeitszimmer rein und ich bin erstmal zu Tode erschrocken.
Sehr gut, sehr ja gut. Ich mag das, wenn Leute das so mit Hingabe machen. Ich meine, wir haben auch mittlerweile so unsere Halloween-Traditionen, also es wird zum Beispiel immer dasselbe gegessen. Wir machen uns einen echten tollen, selbstgemachten Burger. Und dazu gibt es diese, weißt du, diese Kartoffelgesichter, die man in den Ofen schieben kann. Ne, das ist, und es wird auf jeden Fall auch ein Gruselfilm geguckt. Und manchmal darf ich auch 2 vorschlagen für den Abend. Und wir gucken die Halloween-Episoden von Roseanne teilweise hintereinander weg, so 2, 3. Das ist auch sehr fun. Ich meine, da nähert man sich Halloween ja nochmal auf eine andere Art und Weise als hier bei Alfie. Es ist ja alles relativ harmlos, auch von der Kostümierung her. Und ja, und tatsächlich kommen auch ein paar Kiddies und holen sich ein paar Süßigkeiten ab. Da freuen wir uns dann auch über. Und ich verstehe auch, wenn manche Leute sagen, ich mache da nicht mit. Aber ich muss sagen, für mich als Norddeutschen, bei uns gab es ja eine ähnliche Tradition. Wir machen es halt bloß nicht am 31. Oktober, sondern am 31. Dezember. Da gibt es die Tradition, gerade in Nordfriesland, allgemein Schleswig-Holstein auch, ja, also auf jeden Fall an der Westküste, des Rummelpottlaufens. Da gehen die Kinder mittlerweile auch kostümiert von Haus zu Haus. Früher war das noch nicht kostümiert, aber da hat man sich so ein bisschen angeglichen und man kriegt dann auch Süßigkeiten. Da müssen die Kinder allerdings teilweise noch singen. Also da muss man wirklich, ne, also als später nochmal von Halloween-Singen gesprochen wird, da muss sie tatsächlich auch wieder ans Rummelpottlaufen denken. Also gesungen wird da ja eigentlich in Halloween, an Halloween sehr, sehr wenig. Aber auf jeden Fall beim Rummelpottlopen. Also schöne Grüße nach Norddeutschland, wer diesen Brauch auch kennt.
Und ich nehme jedes Jahr vor, vielleicht schaffe ich es dieses Jahr, auch die Kinder zu erschrecken, indem ich mich entweder als Manfred oder als Jürgen verkleide.
Den Manfred Meyers und Jürgen vorhieß.
Ja, genau. Nehme ich mir tatsächlich seit 3 oder 4 Jahren vor und irgendwann ist dann der 30. Oktober und ich denke mir so, oh Mist, ich habe es schon wieder verrafft, mir ein entsprechendes Kostüm zu besorgen.
Dann macht ihr mal einen Knoten ins Taschentuch, aber eigentlich wollten wir ja über was anderes.
Ja, ja, ich mache mir nicht, dass ich noch schlaflos werde, weil ich das jedes Jahr vergesse. Denn das ist genau der Punkt. Wir springen ins Schlafzimmer und Willy kann offensichtlich nicht schlafen. Er kann nicht schlafen. Wir erfahren, dass Willy scheinbar befördert hätte werden sollen, aber es seinem Vorgesetzten, bitte den auch noch merken, liebe Zuhörende. Wichtiger ist, dass Willy von dem Jugendprojekt, an dem er schon Jahre arbeitet oder Monate, abgezogen wird, um einen verschwundenen Wasserkühltank zu finden.
Stopp.
Ja.
Wir erfahren, was für ein Jugendprojekt das ist im Original. Es ist das Teen Runaway Project, also ein Ausreißerprojekt.
Aha. Hatten wir da nicht schon mal eine Folge?
Das hatten wir. Und beim Wasserkühltank, da glaube ich, habe ich jetzt ein Aha-Erlebnis. Und zwar ist das im Original Watercooler. Und ich hab mir früher darunter nichts vorstellen können. Ich habe mir so einen riesigen Tank vorgestellt. Aber kann das sein, dass das einfach nur diese Spender sind, die das Zeug kühl halten, wo man diese Gallone Wasser in diese riesigen Flasche einfach obendrauf flanscht und man sich sein Wasser zieht? Weil es geht ja hinterher noch darum, dass der Chef kein Leitungswasser möchte.
Und genau das, ich wollte dir gerade unumfänglich zustimmen. Ja.
Das muss es doch sein, ne? Watercooler.
Ja, definitiv. Mhm. Auf jeden Fall fragt Kate natürlich, ich hoffe, du hast deinem Boss die Meinung gesagt. Ah, was denkst du denn? Aber ich denke, das war der Todeskuss für meine Beförderung. Dann küss mich lieber, ich bin noch da.
Auch eine schöne Überleitung.
Sehr gut. Das Licht wird gelöscht, Love is in the air, die Tür geht auf. Oh gut, ihr seid noch wach.
Furchtbar.
Ist an Unverschämtheit nicht zu überbieten. Und das ist jetzt schon der erste Moment, liebe Zuhörer, ich muss sagen, das ist mit Max Wrights beste Performance in der kompletten Serie. Ist meine Meinung. Ihr könnt mich gerne widerlegen, wenn ihr das möchtet. Aber wartet ab, was noch kommt. Denn die Antwort und Nils Klausnitzers Synchroarbeit ist auch so wunderbar. Sofort raus mit dir.
100%ige Zustimmung. Gefällt mir auch. Habe ich mir extra aufgeschrieben. Ja.
Aber er will immer noch sammeln und singen. Und sie versuchen es ihm irgendwie klarzumachen, dass es halt nicht geht. Du hast doch nur Angst, dass ich Karies kriege. Ich putze mir die Zähne mindestens einmal im Monat, wenn es nötig ist.
Okay, genau. Er sagt, ich putze meine Zähne jeden Monat, ob es nötig ist oder nicht.
Genau.
Im Englischen, I brush once a month like clockwork, also so wie ein Uhrwerk. Ich möchte übrigens auch ergänzen, als Alf reinkommt und Halloween das erste Mal anspricht, naja, nicht das erste Mal in dieser Folge, aber Halloween anspricht, so wird im Deutschen für das Publikum hier nochmal ergänzt, dass dies der Tag vor Allerheiligen ist.
Also, stimmt.
Das war der erste hier Bildungsauftrag.
Oh, lieber Lars, ich habe ja eingangs noch was vergessen.
Nanu?
In Bezug auf, was ich sagte, man könnte in dieser Folge das komplette Skript einfach runterlesen. Wenn ich irgendwas vergesse und du es jetzt so machst wie eben gerade, reingrätschen und dein klassisches Stopp, das wäre mir ein Fest.
Wenn ich dir damit eine Freude machen kann.
Ja, natürlich.
Ja, wenn im Original von Trick or Treating gesprochen wird, wird im Deutschen öfters mal von Singen oder gar Halloween singen gesprochen. Das ist mir auch in dieser Szene hier aufgefallen.
Die Tanners sind, ich springe einfach mal weiter, du wirst es mir nachsehen. Die Tanners sind natürlich, sie versuchen ihm klarzumachen, es könnte ihn niemand sehen, aber nein, er hat doch das perfekte Kostüm. Und außerdem muss ich mal raus hier und neue Gesichter sehen. Du fragst warum? Willys Antwort? Nein, ich frage nicht. Dann frage bitte. Warum? Warum was? Warum du raus musst und neue Gesichter sehen? Warum schreist du mich so an?
Wieder ein großartiger Klaus Nitzer.
Super. Warum du raus musst und neue Gesichter sehen?
Oder neue Gesichter brauchst oder so.
Brauchst. Er möchte doch nur rausgehen und sammeln und singen und sie sagen erneut. Ich warte mal kurz. Das wird nicht die letzte Unverschämtheit bleiben.
Meine Brille ist beschlagen.
So. Und er möchte ja nur rausgehen und sammeln und singen. Und die Tenors sagen erneut, nein, das geht nicht. Gut, liest das und weint. Was ist das? Das ist eine Petition unterschrieben von Amerikas prominentesten Menschen. Die fantastische Anne Skedeen ist da auch sehr super. Sie liest die Petition. Ich repetiere das mal, so gut ich kann. Freiheit zu aller Heiligen. Wir verlangen, dass Alf zum Halloween-Singen mitgehen darf. Unterschrift: Präsident Reagan, Carter, Ford, Lincoln und Bugs Bunny. Frage: Ist es Bugs Bunny auch im Englischen?
Nein. Oh. Es ist eine Überraschung. Es ist Mercury.
Freddie Mercury?
Ja, das war naheliegend, aber nein. Überlegen wir nochmal: Präsident Reagan, Carter, okay. Aber jetzt drei
Auto.
Lincoln.
Automarken.
Ich glaube, Mercury gehört oder gehörte auch zum Ford-Konzern. Aber es sind drei Automarken, ja.
Dieser Porsche.
Also Alf hatte sich da beim Aufzählen der Präsidenten ein bisschen verstiegen.
Dieser Paul Fusco macht mich fertig. Automarken.
Und der Gag wird gleich nochmal aufgegriffen.
Oh, dann weiß ich auch schon wo. Mhm. Ich mache mal weiter. Und Alf lässt einfach nicht locker. Gut, dann bringe ich den Fall vors oberste Bundesgericht. Und Willi antwortet, von mir aus zum obersten Bundesrichter Pontius und Pilatus.
Was ja eigentlich zwei wären, so wie er das sagt.
Eigentlich ja.
Und es ist im Original Chief Justice Pontiac.
Ach du Scheiße. Oh. Chief Justice Pontiac. Oh Gott.
Die Pontiacs fand ich immer so toll.
Ich würde gerne mal so einen Ami-Schlitten fahren, so einen richtig alten. Und dazu mich in den Anzug werfen, wie es Clint Eastwood in Dirty Harry gemacht hat. Und dazu noch die Titelmusik und dann einfach mal durch die Stadt knattern. Das wär's. Aber dazu müsste ich erst befördert werden. Denn die Tenors wollen Alf aus dem Schlafzimmer werfen. Aber er merkt an, wir machen einen Handel. Deal sagt er, glaube ich, dann. Ist auch egal. Wie gesagt, viel zu viel Input. Er hat eine Möglichkeit, sie machen einen Handel. Er darf zum Halloween singen und dafür hilft er Willy, wie er doch seine Beförderung bekommt. Woher weißt du davon? Der erstaunliche Alf weiß einfach alles.
Der erstaunliche Alf.
Trockener Kommentar von Kate. Hat der erstaunliche Alf etwa wieder mal an der Tür gelauscht? Der erstaunliche Alf gibt seine Geheimnisse niemals preis. Sie gehen nicht weiter drauf ein, auf jeden Fall legt Alf sofort los. Na, wir müssen jetzt unbedingt schmutzige Wäsche ausgraben. Nimmt er sich zu viel am Salatbuffet, beklaut er die Firma, kaut er mit offenem Mund. Du kaust mit offenem Mund. Hey, es geht doch hier nicht um meine schmutzige Wäsche. Sie schmettern es erneut ab und Alf nimmt quasi, also man merkt, er tut alles, dass er irgendwie raus darf und Süßigkeiten sammeln. Wartet. Ihr könntet doch seine Zuneigung gewinnen. Gebt doch eine Party. Ich werde kein... Oh, Moment, stopp. Da muss ich jetzt kurz Luft holen. Denn ich glaube, das ist jetzt schon... Es ist auf jeden Fall in der Verlosung für mein Lieblingszitat. Oh. Als Willy sich im Bett aufrichtet und sagt, ich werde keine Ramschmeißparty geben für meinen widerlichen Boss. Was denkst du denn, wer ich bin? Dankwart Bumskopf! Und in diesem Moment ist dir das aufgefallen. Will die Puppe was sagen? Und Willy zeigt mit dem Zeigefinger auf Alf und sagt, ich bin keine Comicfigur. Denk nach, bevor du antwortest.
Ah, wunderbar. Also, Herr Klaus Nitzer, großer.
Ja.
Ja, Dankwart Bumskopf gibt's natürlich so nicht. Das ist eine lautliche Eindeutschung von Dagwood Bumstead. Und Dagwood Bumstead ist eine Figur aus dem Comicstrip Blondie.
Mhm.
Und Dankwart lädt seinen Boss gerne mal nach Hause zum Abendessen ein. Ich glaube, das ist die Antwort.
Ah, ja, das wird Sinn machen. Das würde Sinn machen. Kate ist tatsächlich plötzlich Feuer und Flamme. Oh, eine Party wäre doch ganz nett. Ist dir aufgefallen, dass die Puppe, als Kate, als Alf merkt, dass Kate dieser Partygedanke gar nicht so fremd ist, die Puppe nickt und auch so hin zeigt in Richtung Kate?
Ja, wunderbar. Ist doch selten genug, dass sie mal auf seiner Seite ist. Das freut ihn natürlich
das stimmt.
Ordentlich.
Unser Privatleben ist auf dem Hund seit, du weißt wer, bei uns angekommen ist. Wer? Du. Du meinst jedes Mal, wenn du sagtest, du weißt wer, war ich gemeint? Ist auch sehr schön. Auf jeden Fall sind sie sich einig, dass sie eine Party machen und Willy insistiert halt darauf, aber dass eben sein Boss, wir nennen ihn jetzt schon mal beim Namen, Walter Burke, oh Wally, nein, nicht vorgreifen, dass der aber nicht kommt. Und Alf sagt, das kriege ich jetzt nicht ganz zusammen. Ein kluges Köpfchen. Schmeißt eine Party und lass den Boss zu Hause. Mach doch Folgendes. Geh zu ihm und wirf ihm einen Ordner an den Kopf.
Ja. Also Alfs Vorschlag im Deutschen, Willys Boss einen Ordner an den Kopf zu schmeißen, finde ich viel passender als seinen Vorschlag im Original. Ihn einfach nur mit Dreck oder mit Matsch zu bewerfen.
Ah, was ich in der Szene...
Das ist viel lustiger, oder? Mit dem
ja, natürlich.
Das riecht doch mehr nach Büro.
Was ich sehr lustig finde, ist, dass Willy und Kate synchron diese Zeigefinger-Armgeste machen, verschwinde.
Da ist die Tür, jawohl.
Und der abschließende Satz, na, ist doch wahr. Sehr, sehr schön. Wir springen ins Tonzimmer. Die Partyvorbereitung ist im vollen Gange. Wir sehen Kate, die eine Schüssel Punsch auf den Tisch stellt und es klingelt. Kate geht zur Tür, nimmt Süßigkeiten von so einer kleinen Anrichte. Süßigkeiten sind sicher, dass es Kinder sind. Und sie macht die Tür auf. Rat oder gib! Oh, das kann ich nicht raten. Wer seid ihr? Wir sind die drei Marx Brothers. Drei? Naja, Groucho musste mal aufs Klo.
Ja, jetzt müssen wir einmal kurz über Rat oder Gib sprechen. Ich glaube, das war hier der zweite Bildungsauftrag, den sich die Dialogregie selber gegeben hat. Sie wollten uns eben hier eine Sprechung für Trick or Treat geben. Und offenbar haben sie uns jetzt nicht zugemutet zu verstehen, dass wenn man keine Süßigkeiten gibt, dass man dann einen Streich gespielt bekommt.
Mhm.
Also hat man hier mit Rat oder Gib quasi uns versucht, das so zu erklären, dass man jetzt hier das Kostüm raten muss, was es darstellen soll. Und wenn man es nicht errät, dass man dann eben mit Süßigkeiten bezahlen muss.
Finde ich aber eigentlich ganz süß.
Ja, aber es ist irreführend. Also das ist tatsächlich nicht Sinn und Zweck des Ganzen. Ich meine, warum verkleiden wir uns denn, Herr Lubin? Wir verkleiden uns, weil in der Nacht zu Allerheiligen die bösen Geister auf Erden wandeln und wir uns vor ihnen verstecken müssen. Und wie können wir uns am besten vor ihnen verstecken? Indem wir uns selber als Monster maskieren.
Ja, und deswegen springen überall kleine Monster herum. Auf jeden Fall ziehen die Marx Brothers wieder ab. Auftritt
die keine Marx Brothers sind. Sie müssen mich auch mal ausreden lassen, Herr Brian.
Verzeihung.
Mein Gott. Die drei Marx Brothers, die vor Kates Tür stehen, sind im Original natürlich mal wieder die drei Stooges.
Jetzt wo du sagst.
Das wird spätestens dann klar, als sie sich mit dem typischen verabschieden, was natürlich kein typischer Ausspruch der Gebrüder Marx ist.
Das ist immer wieder dabei. Warum? Ja, jetzt Glatze und Curly hatte zwar eine Rothaarperücke, glaube ich, wenn ich mich recht entsinne, aber natürlich die Three Stooges.
Ja, ich glaube aber Harpo, ich meine, deswegen passt es denn auch schon wieder fast, weil Harpo ja auch eine Lockenperücke hat, oder? Glaube ich? Oder zumindest sogar eine solche Frisur?
Ich war noch nie so
Harpo?
Dick.
Der Harfinist?
Geh mir aber weg von den Marx Brothers. Jetzt einfach diesen Spruch von Willy, noch mehr Marx Brothers. Das zieht sich also.
Sie haben uns wieder nicht zugetraut, dass wir die Stooges nicht kennen.
Ja, es ist schlimm. Auf jeden Fall laufen die Partyvorbereitungen. Alf ist in der Garage. Willy sagt, ah, Kate, das Haus sieht toll aus. Gut, das liegt vielleicht auch daran, dass Alf in der Garage ist.
Sehr gut.
Und da sind wir, es geht weiter. Kate fragt Willy, meinst du, der Punsch reicht für 12 Leute? Sollen sie ihn trinken oder sollen sie darin baden? Und in diesem Moment
ist es Punsch oder Bowle? Man weiß es nicht.
Es sieht nach Punsch aus, glaube ich. Das ist ja immer so dieses, hat man ja auch bei diesen Highschool-Filmen beim Abschlussball, ist immer so eine rote Flüssigkeit. Ich weiß gar nicht, welcher Film das war, wo irgendjemand dann sagt, ich habe selbstverständlich in die Bowle gepinkelt. Liebe Zuhörende, wer mir da helfen kann, bitte schreibt es uns auf den Kanälen, die der Lars gegen Ende sicherlich noch, wie immer.
Es wäre ein heiterer Moment für Carrie gewesen, aber ja.
Ich habe selbst, ist ja auch egal, wie mich da jetzt
klingelt es jetzt eigentlich wieder? Geht das jetzt so hier auch weiter? Ne?
Ja, ja, es klingelt, denn vor der Tür hört man den kleinen Brian, rate der Gieb und den, oh komm schon Brian. Und der schwarze Korsar ist zurück und er hat eine riesige Beute gemacht und Brian möchte nochmal um die Häuser ziehen und Lynn sagt, nein, ich muss mich umziehen. Eidechse könnte in jedem Moment eintreffen. Eidechse? Abgang. Lynn zieht sich um. Eidechse ist offensichtlich. Stopp. Ja, ich stoppe.
Der schwarze Korsar ist natürlich im Original Blackbeard, der Pirat.
Ah, ja, natürlich.
Das heißt, wir haben hier einerseits eine fiktive und dann tatsächlich eine reale Person, aber egal. Hat man gut transportiert, ne? Also von daher. Ja, aber man fragt sich doch, weshalb Eidechses Name jetzt plötzlich wieder Thema ist, wo er doch namentlich zumindest in einer vorherigen Folge schon mal eingeführt wurde. Also warum sind Willy und Kate jetzt so erstaunt? Haben wir hier mal wieder eine parallel entstandene Drehbücher, die in einer anderen Reihenfolge fotografiert wurden und oder anders ausgestrahlt wurden oder so?
Ein bisschen würde ich stark davon ausgehen, dass es so ist.
Naja, er ist sowieso bald wieder Geschichte, aber dazu ein andern Mal.
Auf jeden Fall Kate, Eidechse und Brian sagt, ich habe einen Freund in der Schule, der heißt Frosch. Wieso nennt man ihn so? Weil er ein Frosch ist. Fand ich mörderkomisch.
Ja.
Einfach so mal so.
Brian hat halt nicht immer so viele gute Sätze, aber
jetzt. Ja, aber einen guten hat er noch. Einen guten hat er noch. Auf jeden Fall muss er in die Garage und Alf seinen Anteil bringen. Er bekommt 70%. Willy sagt, 70? Das ist aber ganz schön viel. Er wollte 90. Abgang, Brian.
Er lässt sich nicht mehr alles gefallen. Das ist gut. Das ist sehr gut.
Kates trockener Kommentar, unsere Tochter geht mit einer Eidechse und unser Sohn lässt sich von einem Außerirdischen übers Ohr hauen. Auf jeden Fall, Willy und Kate sind bereit für die Party. Wir machen einen kurzen Schnitt in die Garage.
Der ist wirklich kürzer, als ich in Erinnerung habe. Ja.
Der ist sehr kurz, das haben wir auch. Und bevor jetzt der eine oder andere Zuhörende wieder kommt, wir würden hier rushen. Da gibt es halt einfach nicht viel zu erzählen, bis auf was Wichtiges, das wir später noch brauchen. Brian leert die Beute aus und, oh, du hast ja wirklich richtig Beute gemacht. Ich passe darauf auf, du kannst zurück zur Party. Ich mag keine Partys. Jeder tätschelt mir den Kopf und sagt, du bist aber groß geworden. Nun denn, die Beute wird aufgeteilt. Eins für dich, eins für mich, eins für dich, eins für mich, eins für mich und keins für dich. Und der kleine Brian Tanner nimmt sein Plastikschwert, zack. Haut auf die Bonbons und sagt, also nicht so schnell, mein Freund, was auch immer.
Schöne Puppenreaktion an der Stelle.
Ja, ja. Und Alfs Kommentar, hey, du bist aber wirklich schon groß geworden. Okay, machen wir es richtig. Und er teilt es jetzt richtig auf.
Ja, aber man hätte größere Süßigkeiten nehmen sollen. Man darf sich die Szene nicht so oft hintereinander angucken. Also größere Süßigkeiten wären das Ding gewesen. Mini-Schokoriegel oder sowas. Die Puppe bzw. ihr Spieler echte Schwierigkeiten, die kleinen Bonbons einzeln zu fassen zu kriegen. Und wischt da manchmal so drüber und erwischt mehrere. Ja, sowieso sind die Süßigkeiten sehr homogen, oder? Also meine Tüte beim Rummelpottlaufen sah immer ein bisschen anders aus. Sie war deutlich diverser.
Für mich sehen die Süßigkeiten aus wie diese kleinen eingepackten Schokoladenpralinen, die du im Hotel auf deinem Kopfkissen hast.
Ich dachte an diese Plompenzieher, aber du könntest recht haben, ja.
Oder eine Mischung aus beidem. Oh. Wir mischen uns da mal wieder unters Volk, denn wir schneiden zurück ins Tonzimmer.
Ja.
Brian kommt zurück. Es sind noch ein paar Bonbons übrig. Trockener Kommentar, Willy. Dann hat Alf einen schlechten Tag.
Ja. Ah. Oh, es ist zack, zack, zack. Es ist so wunderbar. Man kommt nicht zu Atem in dieser Folge.
Nein, man kommt nicht zu Atem, denn es klingelt und die Tür geht auf und wir haben einen...
Ja, was haben wir denn?
Gastsalam.
Echt? Ja.
Eidechse?
Ja.
So.
Jeffrey Blake als Eidechse. Gastauftritte zum Beispiel in Star Trek, Deep Space Nine, Renegade, Dr. Quinn, Charmed, zauberhafte Hexen, Dr. House, Monk, Grey's Anatomy, CSI Vegas, CSI Miami, Criminal Minds, Navy CIS, The Man in the High Castle, Bull, Grimm, Charmed, also die neue Serie, da ist auch dabei, und in All Rise. Und das ist nur ein kleiner Auszug, ihr Lieben. Im Kino hatte er kleine Rollen in Critters 3, in Forrest Gump, Apollo 13, Contact, da spielt er Fischer, den Assistenten dieses blinden Astrophysikers, Wag the Dog, AdTV, Castaway. Merkst du was, Brian? Da waren jetzt einige Tom Hanks-Filme dabei.
Ja.
Ich habe das Gefühl, Tom Hanks bzw. seine Produktionsfirma arbeitet sehr gerne mit Jeffrey Blake zusammen. Übrigens hier, bei Alf war Blake schon Mitte 20, als er Eidechse verkörpert.
Eidechse. Denn er heißt ja eigentlich Eric. Und er hat halt diesen Spitznamen, weil er einer Eidechse einen Tumor entfernt hat.
Großartig.
Und wir sehen schon, Willy ist natürlich schon, na, es geht um Naturwissenschaften, da horcht Herr Dr. Tanner natürlich auf. Und Lynn macht weiter, erzählt ihm von den Leguan. Ah, eine einfache Bypass-Operation.
Oh, Ladies and Gentlemen, der Tiefstapler des Jahrtausends. Ist Hammer.
Eine einfache Bypass-Operation. Und Willy ist natürlich begeistert. Ne? Haben Sie vor, Chirurg zu werden? Die Quantenphysik interessiert mich mehr. Junger Mann.
Da habe ich... Stopp. Die Quantenphysik interessiert mich am meisten. Quantum Physics was my first love. Und seitdem habe ich so leicht abgewandelt diesen Ohrwurm. Quantum Physics was my first love.
First love.
And it would be my last. Oh Gott, was für ein Blödsinn. Wunderbar. Ja, die Quantenphysik interessiert ihn am meisten.
Genau. Junger Mann, Sie dürfen nicht nur mit meiner Tochter ausgehen, Sie dürfen auch um Ihre Hand anhalten. Das fand ich auch gut.
War er schon mal von einem von Lynns Freunden irgendwie begeistert in der Hinsicht? Also ich, das ist doch schon echtes... Zuneigung, oder?
Ja, ja, wir haben da ja in Staffel 3 kommt ja auch noch was mit einem gewissen Danny und einem gewissen Donny, aber das dauert noch ein bisschen. Auf jeden Fall klingelt es und ich glaube, wir haben den nächsten Gaststar-Alarm, den Auftritt Ed und Bernice.
Das ist Louis Arquette als Ed Billings. Der kann sich seinen Fleiß betreffend geflissentlich mit Richard Rode, der nachher noch kommt, auf ein Treppchen stellen. Gastauftritte in Der Mann aus Atlantis, Mrs. Columbo, Fantasy Island, Waltons, Der unglaubliche Hulk, Simon & Simon, Dallas, Remington Steel, Trio mit vier Fäusten, Hardcastle, McCormick, ein Colt für alle Fälle, Sledgehammer, ein Grieche erobert Chicago, eine schrecklich nette Familie, Matlock, Beverly Hills 90210, Sequest, Seinfeld, Babylon 5. So, was mir bei seinen Gastauftritten aufgefallen ist, er wurde sehr oft in eine Kutte, ein Talar oder sonstiges Ornat gesteckt, also gerne mal Richter, Priester, Kardinal, sowas. Okay. Auf der filmischen Seite wäre seine Mitwirkung in Scream 2 und Adam Sandler Film Little Nicky zu nennen. Hervorheben möchte ich aber seine Rolle als Wyler in Tango und Cash an der Seite von Sly Stallone, dem Russell Kurt und nicht zu vergessen Terry Hatcher.
Oh, der Wyler, natürlich.
Wir haben ja auch eine Verbindung zu Gilligan's Island im Übrigen. Im Fernsehfilm Rescue from Gilligan's Island spielte er einen Richter. Na, was habe ich gerade gesagt? Robe, ja? Mhm. Ach ja, und Zeichentrickfiguren hat er immer wieder seine Stimme geliehen. Also, Louis Arquette, meine Damen und Herren. Eine Verneigung.
Ja, auf jeden Fall.
Linda Hoy als Bernice Billings hätten wir dann noch. Da fand ich ein paar Gastauftritte, zum Beispiel Harrys wundersames Strafgericht, Die Schöne und das Biest. Weißt ja, dass ich die Serie sehr mochte, Brian.
Linda Hamilton, ne?
In die Vergangenheit, genau.
Ja.
Zurück in die Vergangenheit, wunderbare Jahre, College-Fieber, Diagnose Mord. Ach ja, und sie durfte im Clint Eastwood-Film Pink Cadillac eine Anwältin spielen.
Also eine Anwältin stellt sie ja nicht dar, denn Ed und Bernice sind verkleidet als Cowboy und Cowgirl.
Der Kate Sonntagsstart.
Und, ja, genau. Das ist unser Sonntagsstart, richtig. Kate und Billy sind so ein bisschen verwundert, dass die beiden verkleidet sind. aber sie kommen gar nicht dazu, das weiter zu hinterfragen. Es klingelt schon wieder und der kleine Brian macht die Tür auf. Hallo? Wer sind Sie? Wir sind die Burks.
Kate, das ist mein Boss!
Ich mache das jetzt einfach mal ungefiltert weiter, weil es einfach großartig ist. Mrs. Burke, oh, du musst der kleine Brian sein. Du bist aber groß geworden und tätschel ihm den Kopf. Das reicht jetzt, ich gehe ins Bett.
Wunderbar, wunderbar.
Das ist die Line, die ich meinte. Sehr gut.
Sehr gut.
Richtig gut. Zurück, der Dialog, Willy, Kate. Ich mache das jetzt abwechselnd. Willy, Kate, Willy, Kate. Hast du sie eingeladen? Nein, natürlich nicht. Was macht sie denn hier? Wieso tragen sie Kostüme? Na, vielleicht spielen sie nur Rat oder Gieb. Was soll ich machen? Ihnen ein paar Bonbons geben und sie weiterziehen lassen? Das ist, vielleicht spielt sie nur Rat oder Gieb. Oh Mann. Und ich sag euch, liebe Zuhörende, das wird jetzt immer schlimmer im positiven Sinne.
Aber sprechen wir kurz nochmal über Richard Rode und über Melanie Noble.
Ah ja, so viele Gastalarme. Ja, bitte.
Ja. Wir sind ja bald durch. Richard Rode als Walter Burke, ich habe den Begriff lange nicht mehr verwendet, Fernsehgesicht. Richard Rode, absolutes Fernsehgesicht. Krimiserien, Auf der Flucht, Hawaii 5.0, FBI, Canon, Einsatz in Manhattan, Make-up und Pistolen, Drei Engel für Charlie, Hart aber herzlich, Stingray, oh Stingray. Matlock, Simon & Simon, später noch in Cold Case und in 24. Sitcoms hat er gemacht, Mary Tyler Moore. Also Gastauftritte. Mary Tyler Moore, The Bob Newhart Show, Happy Days, Newhart, Cheers, Du schon wieder, Unser lautes Heim, Harrys wundersame Strafgericht, Prinz von Bel-Air, Golden Girls, Wer ist hier der Boss? Starke Familie, Grace, Blossom, Nanny, Hinterm Mond gleich links, Seinfeld, Sybil und Friends.
Oh, Hinterm Mond gleich links mit dem fantastischen John Lithgow.
Ja. Ach,
großartig.
Und das, liebe Freundinnen und Freunde der italienischen Oper, ist nur ein kleiner Auszug aus dem Schaffen dieses fleißigen Lieschens namens Richard Rode. Das fand ich übrigens schon als Kind ziemlich aufgeblasen, dass Willys Chef und Frau hier als gekrönte Häupter auf ein Kostümfest kommen, wollte ich kurz einmal angemerkt haben. Ja, und bei Melanie Noble, die hier seine treu ergebende Gattin Felicia Burke spielt, verhält es sich komplett andersrum. Sie hatte Gastauftritte in tatsächlich nur eine Handvoll Serien, also Mord ist ihr Hobby, Unter der Sonne Kaliforniens. Ebenso kleine bis kleinste Rollen in ein paar Filmen. Darunter fand ich jetzt nur ein Hero mit Chuck Norris erwähnenswert.
Du hast mir da ein bisschen vorgegriffen, weil Kate moderiert das natürlich. Ich mach das. Können wir nochmal zurück kurz auf, vielleicht spielen sie nur Rat oder Gier. Ja. Ein typischer Kate-Satz, genauso wie, vielleicht isst sie ja irgendwo nur eine Suppe. Auf jeden Fall, Kate moderiert das weg, sie begrüßen die Burks, Jesus Christus Almighty.
Nah dran.
Ja, fast. Ich bin da nur so ein bisschen im Alphabet verrutscht. Ne? Und willkommen, Majestäten, und wie du es schon mir vorgegriffen hast, sie sind gekrönt als König. Königin, unsere Hütte ist ihre Burg. Tolle Synchronarbeit. Und es kommen noch mehr Kostümierte. Nein, stopp. Jetzt habe ich mich selber überholt. Die Burks, nach der Begrüßung stehen sie so ein bisschen kurz abseits und Walter Burke sagt, wieso hast du mir gesagt, dass hier wäre ein Kostümfest? Wieso? Weil das auf der Einladung stand. Und ich finde dieses, wie Mrs. Burke mit dem Zepter auf die Brust ihres Mannes haut, das sah sehr gut so nach dem Motto, Ruhe, ich habe alles im Griff.
Übrigens, Willys Our Castle is Your Castle, finde ich wunderbar ins Deutsche übertragen. Mit unsere Hütte
ist ihre Burg.
Ja. Friede den Hütten, kriegt den Palästen. So.
Und ich sage es jetzt schon. Das ist jetzt, vielleicht ändere ich es noch, aber es kommt auf jeden Fall mit auf die Liste für Lieblingszitat.
Ja, wir könnten dieses Mal dasselbe haben.
Kate? Irgendjemand hat die Burks eingeladen und allen anderen mitgeteilt, dass das ein Kostümfest ist. Ich weiß nicht, wer das war und warum er es getan hat, aber ich gehe jetzt in die Garage und bringe ihn um. Ja. Und in diesem Moment, Willy will in die Garage.
Ich weiß, was du jetzt vorhast, aber wir müssen kurz noch erwähnen, nach den Burks begrüßen Willy und Kate noch ein weiteres Paar. Weißt du, der Augenblick, wo die Burks da alleine rumstehen.
Stimmt.
Die gehen tatsächlich nochmal an die Tür. Und zwar kommt da ein weiteres Paar rein. Ich nenne sie hier auf meinem Spickzettel Frankensteins Braut und Hosenträger Hansel, weil ich nicht weiß, was er darstellen soll.
Vielleicht ein Marx-Brother.
Aber das sind Statisten.
Ah, okay. Okay.
Die Frankensteins Braut siehst du auch irgendwie nur in ein ganz paar Einstellungen, ne? Mit dieser Turmfrisur. Ne?
Ja. Wer jetzt auftritt, ist alles andere als ein Statist. Das war gut. Denn es klingelt erneut an der Tür. Kate macht die Tür auf und wer steht da? Sag es!
Der außerirdische Knuddelchaot. Mit einem Reißverschluss auf dem Bauch.
Auf dem Fell.
Reißverschluss.
Und dann ist eine kurze Ablende.
Für die Werbung. Das ist ja der optimale Cliffhanger, um mal schnell in die Commercials zu gehen.
Wir sind aus der Werbepause wieder da und Alf crasht. Er crasht wirklich die Party. Ich spare mir jetzt mal einfach kurz, außer Lars, du hast das parat, was er den Gästen zuwirft in seiner unnachahmlichen Art.
Es sind nicht seine besten Pointen, die er jetzt hier raushaut, muss ich ehrlich sagen. Ist vergessenswert eigentlich, lustigerweise, dass er jetzt hier einfach nur so einen Rundumschlag macht und daraus eigentlich nicht so, höchstens noch die strammen Keulen.
Da kommen wir noch hin.
Ja.
Da kommen wir noch hin. Denn Willie, und da sind wir bei der Darstellung von Max Wright und der Synchroarbeit. Sag mal, wie kommst du in diese Gegend hier? Also er stellt sich vor als Gordon Shumway, ne? Und könnte ich dich einmal kurz in der Küche sprechen? Und sie laufen Richtung Küche und kommen an Ed und Bernice vorbei und Bernice sagt, wer ist das? Und Willie, das ist Gordon, er ist ein alter Freund der Familie. Bernice sagt nichts über seine Größe, er ist da sehr empfindlich. Hey Cowgirl, stramme Keulen, ha, ha. Da ist es. Und da ist der Punkt.
Das ist ein Wortspiel übrigens im Englischen. Nice, ja. Calves, also ne, Calves können ja sowohl Waden sein als auch Kälber. Ne? Deswegen habe ich auf den Cowgirl bezogen, ist das ein Wortwitz.
Auf jeden Fall beugt sich Max Wright runter. Er lächelt sehr gequält und wird dann sichtlich wütend. Raus mit dir! Und dieses Puppenspiel wird das Nase zurück, als Willie an der Puppe reißt und ihn quasi in die Küche buxiert. Raus mit dir! Küche! Willie setzt sich hin. Er buxiert Alf auf den Stuhl, dann setzt er sich hin. Okay, Mistvieh, ich will das Neueste von dir hören und zwar sofort.
Stopp!
Ja!
Großartig. Okay, Mistvieh. Das ist im Original einfach nur okay, Mister. Da sind sie jetzt mal ein bisschen drüber gegangen im Deutschen. Und das finde ich schön, ja, dass sie das mal wieder machen. Sonst sagen wir ja immer, dass das Original ein bisschen saftiger ist. Und hier wird es mal deftig im Deutschen. Und das passt so gut. Es passt so gut zu der Stimmung, in der Max Wright bzw. der Klausnitzer gerade ist.
Ich kann dir auf jeden Fall schon sagen, das ist meine Lieblingsszene. Das hier in der Küche. Ja? Ich will das Neueste von dir hören und zwar sofort. Wie du willst. Du hast Haarausfall.
Es ist unglaublich. Es ist nicht zu fassen, diese Aussage.
Das ist unfassbar. Du hast dich unserer Gästeliste bemächtigt. Du hast alle Leute angerufen und veranlasst, dass sie sich kostümieren. Denn nur so konntest du auch kommen. Schleppst du mich herein, um mir Dinge zu erzählen, die ich schon längst weiß? Der Gipfel der Frechheit war die Einladung an die Burks. Dieses.
So rausgebellt, ne? Burks.
Genau. Was weißt du noch, was ich schon weiß? Und Willie resigniert einfach. Sagt, warum? Wieso? Und da sind wir wieder bei dem Außerirdischen, der die Familie scheinbar wirklich doch sehr, sehr liebt. Er macht es, dass Willie seine Beförderung bekommt. Und jetzt.
Aber dieser Kippmoment bei Max Wright,
ja,
großartig gespielt. Von der Wut in diese Verzweiflung rein.
Genau, genau.
Das kann doch nur er, oder? Das kann doch nur er an der Stelle.
Und das deswegen ein Shoutout. Oh, der erste Anglizismus und das nach fast einer Stunde. Wow, ich bin stolz.
Ja, der erste, den du machst. Ich habe tatsächlich gerade Commercials gesagt vor ein paar Minuten, oder?
Verdammt. Damn it. Ja, gut, dann hauen wir jetzt raus. Und das ist eine von drei Szenen, weswegen meine Mutter diese Folge so liebt. Jetzt kannst du rausgehen und ihm die Füße küssen. Und Willy gibt unmissverständlich zu verstehen, dass er das nicht tun wird. Und der Außerirdische sagt natürlich, das wusste ich, deshalb bin ich hier, um dir das abzuheben. Oh, Wally, Wally! Und wie Max Wright ihn festhält. Und es ist zu gefährlich, aber er hat doch das perfekte Kostüm. Siehst du? Und er zeigt auf den Reißverschluss. Wo hast du den her? Erinnerst du dich an die Jacke, die du wegwerfen wolltest? Ja, du solltest die behalten. Der hier ist aus deinem neuen Regenmantel. Das ist unfassbar, diese Unverschämtheit. Und Willy gibt einfach auf. Da springt Max Wright wieder in dieses eher zornige. Ne? Sagt, gut, geh da raus, lass dich enttarnen, lalala. Tu mir bitte nur einen Gefallen. Okay, okay. Ich zeige Ihnen meine Elvis-Nummer.
Ja, und darauf warten wir.
Und Willy versucht es wirklich nochmal und sagt, bitte, bleib weg von meinem Boss. Null Problemo, scheint sowieso ein doofer Heini zu sein. Abgang, Kamera auf Max Wright. Jetzt kommt wieder was, liebe Zuhörende. Das wisst ihr, das liebt der Lars sehr. Man hört aus dem Off, na los Leute, nehmen wir das Haus auseinander. Ha, ha!
Ja, ich liebe es.
Und Willy vergräbt einfach nur den Kopf in den Armen auf dem Tisch. Na los, Leute, nehmen wir das Haus auseinander. Quatsch. Okay, wir schneiden ins Tonzimmer.
Ja, Lynn öffnet einem weiteren Statistenpaar die Tür.
Genau.
Ich habe sie mal Cleopatra und Aquaman getauft.
Aquaman hätte ich jetzt auch gesagt, ja.
Ja, vermutlich Poseidon oder sowas, ja.
Alf steht bei Ed und Bernice und Ed möchte halt natürlich wissen, was das überhaupt darstellen soll und sind das Warzen.
Was es vorstellen soll, ne?
Was es vorstellen soll, genau.
Betonen, dass da vorstellen gesagt wird.
Genau. Geh mal zum Augenarzt, wenn du ihn noch finden kannst. Geh mal zum Augenarzt, wenn du ihn noch finden kannst. Das sind Schönheitspunkte. Und was soll das Ganze vorstellen? Einen Außerirdischen vom Planeten Melmac. Schnitt auf Willy, dem fast das Tablett aus der Hand fällt. Ja, nein, das meint er nicht ernst. Natürlich nicht, sonst hätte ich ja wohl kaum einen Reißverschluss hier an der Pelle. Ha, ha, also.
Aber auch davor, wie die Puppe sich so beiläufig diesen Käsewürfel da in den Mund
ja,
schiebt.
Rum. Er genießt offensichtlich die Party und er hat ja jetzt mal die Gesichter, andere Gesichter.
Für Alf ist es tatsächlich ein Enchanted Evening. Ne?
Das ist richtig.
Ein verwunschener, ein wundervoller, ein zauberhafter Abend, was auch immer.
Genau. Ein Stück weit Positives findet Willy natürlich auch. Wir schneiden in die Küche, denn Lynn kommt zu ihrem Vater in die Küche, der scheinbar wieder in die Küche zurück ist. Wie findest du Eidechse? Ist nett. Ist gut gekleidet. Er sagt noch irgendwas, das weiß ich aber gerade nicht mehr. Auf jeden Fall leitet er aus mit, hat er einen Wagen? Dad, ich liebe ihn.
Es ist im Original nicht nur ein Wagen.
Oh.
Does he have a van?
Oh. Schlüpfrig, Wilhelm. Schlüpfrig.
Ja, na, Willy passt gut auf, ne? In einem Van kann man halt noch viel mehr dummes Zeug machen, als einfach nur in einem Wagen. Aber das möchte ich jetzt nicht weiter ausführen.
Und dann kommt die unheilsschwangere Frage. Was macht Alf gerade? Oh, seine Elvis-Nummer. In diesem Moment geht die Küchentür auf, Eidechse tritt ein und sagt, Lynn, du verpasst in the Ghetto.
Also, ich glaube, das ist jetzt hier mein Lieblingszitat. Du kannst deins behalten, ich habe mich umentschieden. Mein Lieblingszitat kommt von Eidechse. Du versäumst in the Ghetto.
In the Ghetto.
Und irgendwie, Eidechse wird ja im Verlauf der Party immer kraftloser. Ne? Hier hat er schon irgendwie so, er ist schon so leicht drüber, ne? Du versäumst. Dieser Blick, das Gesicht von Eidechse. Wunderbar. Und ich muss tatsächlich hier hinweisen, ich habe ein paar Mal vor und zurück gespult, der Synchrondarsteller hat was falsch abgelesen. Also wenn du ein paar Mal zurückspulst, Brian, er sagt nicht Lynn, er sagt Gin.
Oh.
Er sagt Gin. Jin, du versäumst in the ghetto.
Ja, kleiner Verleser. Hat man, merkt man beim ersten Mal gucken nicht, beim zweiten Mal auch nicht, aber ihr wisst ja,
muss ich draußen, noch mal gucken,
dass wir hier richtig, richtig tief reingehen und manche Sachen sehen wir doppelt und dreifach und dann fällt's mir auf. Jin. Oh je.
Aber Lins Antwort ist auch toll. Oh, mein Lieblingssong. Und sie verlässt die Küche.
Ja. Ich habe auch gedacht, ne, Willy schließt ja diese Szene ab mit, ich glaube, wir führen kein normales Leben. Und das würde ich auch sagen, wenn ich in den 80ern eine Teenager-Tochter gehabt hätte, die komischerweise auf Elvis steht. Sollte sie nicht eher auf, keine Ahnung, Glenn Medeiros oder so stehen? Keine Ahnung. Elvis? Echt?
Das ist aber auch so wieder diese Resignation bei Max Wright. Ich glaube, wir führen kein normales Leben.
We don't lead a normal life.
Liebe Leute, es geht Schlag auf Schlag. Wir schneiden ins Wohnzimmer, denn Elvis, a.k.a. Alf, ist fertig.
Ja, vielleicht müssen wir zum Gesang noch sagen, Brian, dass während Paul Fusco wie Paul Fusco singt, singt Tommy Pieper wie eine Mischung aus Johnny Cash und Hans Hartz. Also dann doch trotzdem etwas rauchig.
Hans Hartz. Lars.
Ich muss den ab und zu mal einstreuen, weil das ein Husumer ist.
Ich erinnere mich aber, das weiß ich von den Geburtstagspartys meines Vaters. Und der hatte wirklich eine rauchige Stimme. Oder hat, weiß nicht.
Ja. Berühmtester Song, die weißen Tauben sind Möwen. Müde. Ja.
Auf jeden Fall ist Alf mit seiner Nummer fertig. Und er widmet natürlich den nächsten Song der Frau, die er am meisten verehrt, Bernice. Oh, Elvis, love me tender. Du bist die beste Mama.
Ja, das Zwiegespräch mit Bernice ist im Original ein kurzer Ritt durch die Diskografie von Elvis. Da wird so ein bisschen vermischt in dem Dialog. Big Hunk of Love, Burning Love, Love Me Tender und Mama. Das sind ja alles Elvis-Songs.
Aha, ja, ja, ja.
Ja, ja. Ja, aber dann löst Alf sich ja irgendwie aus der Runde.
Ja, ja, er muss zu seinem Publikum und geht Richtung Couch, wo Eidechse sitzt, der sichtlich müde ist.
Love me. Im Deutschen auch mal so kurz, der so räuspert sich so.
Ja, genau. Love me, tender, love me. Ja!
Wunderbar. Tommy Pieper, wunderbar.
Hat's dir gefallen, Eric? Puh, der King lebt.
Auch so ganz kraftlos wie vorher, ja,
genau,
mit dem.
Genau, genau.
Lebt.
Alf möchte eine wissenschaftliche Frage stellen, ne, wenn es denn außerirdisch geben würde. Hä? Was? Du bist doch ein Eierkopf, oder? Naja, in der Schule halte ich mich ganz gut, wenn sie das meinen. Das ist auch nur so ein kurz kleines Eingestreutes. Also, Außerirdische, wie würden die wohl aussehen? Wären uns technisch wahrscheinlich überlegen und hätten hochentwickelte Gehirne. Oh, vielen Dank.
Das hat er gebraucht.
Und läuft weg. Schnitt. Willy kommt aus der Küche mit einem Teller essen. Oh, es gibt was zu essen. Gut, entschuldige, Gordo. So viele Gäste haben wir nicht erwartet. Du brauchst mir nichts zu erklären. Dein Boss frisst, als käme er auf den elektrischen Stuhl.
Oh.
Es ist unglaublich. Unglaublich.
Du hast auf der Party immer einen, der sich am Buffet ins Plus frisst, ne?
Also ja, ja.
Wahnsinn. Oh Mann.
Aber es geht ja noch weiter. Alf Richtung Willy, und das ist die zweite Lieblingsszene meiner Mutter. Apropos, wie läuft es mit dem Füßeküssen?
Das ist klar, dass ihr das gefällt.
Weder die Füße noch sonst irgendwas. Ich habe mir nichts vorzuwerfen. Geh nur hart ran. Mir gefällt es. Und im Hintergrund kommt Walter Burke und...
Aber ich habe da noch einen Puppenmoment.
Ja.
Ich weiß nicht, ob du den aufgeschrieben hast.
Ich habe hier keinen Puppenmoment aufgeschrieben.
Okay, als Mr. Burke am Buffet steht, klaut Alf dem vorbeigehenden Willy noch etwas vom Tablett und steckt es sich blitzschnell in den Mund.
Das habe ich nicht gesehen.
Da musst du auch nochmal zurückspulen, weil es ist auch ganz kurz. Und ich dachte, oh, diese Liebe zum Detail, diese Serie, ich liebe sie.
Ja. Oh, da muss ich wirklich nochmal gucken. Wie eingangs schon erwähnt, Walter Burke macht sich Zeug auf den Teller, kommt da rum. Hi. Was dagegen, wenn ich eins nehme? Antwort Alf. Darauf kommst du auch nicht mehr an.
Das ist zwar witzig, aber ich frage mich tatsächlich, weshalb Walter Burke Alf fragt, weil Alf ist doch auch nur ein Gast.
Vielleicht will er höflich sein.
Also, vielleicht ist, dass er Alf was weg ist. Gut, die Angst hätte ich immer. Ja,
ja gut, der geschätzte Walter Berg ist ja, so wie wir hier sehen, scheinbar gut am Essen. Aber wir schneiden noch mal kurz in die Küche. Der Willy kommt in die Küche, genau. Ich fasse es nicht. Alf setzt sich jetzt tatsächlich einen Lampenschirm auf den Kopf. Das ist wirklich der älteste und blödeste Party-Gag, den es gibt. Aber, den Gästen scheint es zu gefallen. Denn es ist großes, großes, großes Gelächter. Und Willy sagt auch nur so ganz kurz, dieser Alf rettet die Party. Kate ist natürlich sofort dabei. Vielleicht wirst du ja doch noch befördert, also Willy. Und da kommt dieser kurze Satz. Ich glaube, Alf ist für eine Beförderung vorgesehen und ich möchte nicht für ihn arbeiten müssen. Das tun wir bereits.
Ja, stimmt, stimmt. Kate sagt im Englischen übrigens, even Walter Burke is having a good time. Und da muss man sich vor der deutschen Dialogregie mal wieder verneigen, weil sie machen da etwas sehr, sehr Schönes draus. Mit einem Rückbezug, sogar Walter Burke amüsiert sich königlich. Das ist natürlich auf sein Outfit gemünzt, was er für diesen Abend gewählt hat. Und das ist auch wieder Liebe zum Detail, die man hier bei der deutschen Dialogregie immer wieder durchblicken lässt.
Vollkommen korrekt. Und jetzt tönt aus dem Off kurz etwas, bevor man wieder in das Tonzimmer schneidet. Und das ist die dritte Lieblingsszene meiner Mutter.
Jetzt bin ich gespannt.
Wir hören Gordo, Gordo, Gordo. Schnitt ins Tonzimmer und Alf ist gerade dabei, Limbo zu tanzen. Die Puppe, es ist so großartig. Es ist so gut. Also die Leute haben alle Riesenspaß.
Die Szene hat es in den neuen Vorspann geschafft, ne? Der dann irgendwann kommt.
Ich glaube ja. Ich glaube ja.
Ja.
Gott, oh Gott.
Genauso wie die Szene mit dem Schwert, mit Brian.
Und das Pulloverziehen.
Ja, natürlich. Aber ich meine jetzt bloß in Bezug auf diese Folge, dass da allein schon zwei Szenen.
Ja, das mit dem Schwert definitiv.
Ja.
So. Und der Außerirdische, der offensichtlich jetzt hier die Abendbespaßung an sich gerissen hat, sagt natürlich, also gut, wer ist der Nächste? Ich würde vorschlagen, Walter Burke. Und alle, Walter, Walter. Und da haben wir wieder einen Max Wright-Moment. Nicht Walter, nicht Walter, nicht Walter, nicht Walter. Walter möchte ja nicht, weil er hat sie am Rücken. Ne? Und seine Frau? Ach, hab dich nicht so. Es ist Halloween. Also los. Nein. Dieses ganz kurze von Nils Klausnitzer und auch von Max Wright fantastisch gespielt. Nein. Und es kommt natürlich, wie es kommen muss. Walter Burke tanzt Limbo. Es macht Knack. Er liegt auf dem Boden. Der Rücken. Ich brauche eine harte, flache Unterlage. Und dann wieder das Unverschämte von einem gewissen Gord Chumway. Hey. Rein technisch hast du aber keinen Punkt gemacht, Wally.
Ich bezweifle übrigens, dass es auf Melmac wirklich keine Schwerkraft gab.
Das bezweifle ich auch.
Das ist mal wieder so ein Ding, was sie da reingeschrieben haben ins Skript, ne, um die Tenners nochmal aufzuregen, dass Alf hier enttarnt werden könnte. Aber jetzt kommt hier noch ein Schnitt, ne?
Ja, ja, wir schneiden, denn die Gäste gehen. Walter Burke liegt bäuchlings auf dem Wohnzimmertisch.
Es ist wunderbar, weil man das nicht erwartet, dass er da immer noch über den Tisch liegt.
Ja, genau. Und man sieht schon so ein bisschen, dass Alf ihn massiert. Und nachdem Kate die Gäste verabschiedet hat, sagt sie, und ich weiß, das dürfte dein Lieblingszitat sein, Erik, können Sie nichts für ihn tun? Und ihr antwortet, ich könnte ihm höchstens sein Gehirn entfernen. Und die Reaktion von ihm...
Das ist auf jeden Fall Nummer zwei. Und du hast es schon gemacht, dieses unterdrückte Prusten von Müll.
Ja.
Das ist im Original stumm und ich finde, hier gehört es hin. Es ist die...
Großartig.
Ich könnte ihm höchstens sein Gehirn entfernen. Gut, ja, das wäre effektiv.
Ja, Mrs. Burke fragt Kate nach dem Telefon, denn sie würde gerne den Hausarzt anrufen. Ist das ein Ortsgespräch? Also Gordo, ich zeige Ihnen, wo es steht. Felicia, genau. Aber legen Sie 20 Cent neben den Hörer oder irgendwie so und labern. Ist das ein Ortsgespräch? Und er möge doch bitte aufpassen, was er tut, denn er massiert Walter Burke, ne? Und der sagt aber, ah, das tut gut, das tut gut.
Und da sagt Alf, gelernt ist gelernt zu Kate. Ist dir das aufgefallen?
Ja, genau.
Und genau. Da sagt er im Englischen einfach nur, go figure, sieh mal einer an.
Ah. Auf jeden Fall belabert Alf Mr. Burke. Er redet nur in den höchsten Tönen von Willy, der jetzt gerade durch die Tür kommt und sagt, Alf, kein Namensgedächtnis? Ich heiße Gordo, schon vergessen? Und er sagt dann auch noch irgendwie, das ist jetzt ein bisschen schwierig, weil ich versuch's mal am allerbesten. Du kannst dich jetzt ranschmeißen. Es gibt nichts, weswegen ich mich ranschmeißen müsste. Man hat mich von einem wichtigen Projekt abgezogen, um einen blöden Wassertank zu suchen. Und er regt sich auf und er regt sich auf. Und der kurze Einwurf von Alf, Willy, vielleicht sollte ich dir ranschmeißen mal etwas genauer definieren. Man kriecht auf allen Vieren. Ich krieche nicht. Walter Burke ist scheinbar dann doch ein vernünftiger Mann und er sagt, natürlich, wenn Ihnen das so wichtig ist, Tanner, Sie bekommen Ihr Projekt zurück. Willy ist zufrieden, setzt sich auf die Couch. Alf bohrt noch wegen der Beförderung. Und Willy sagt, so nach dem Motto, das können wir auf wann anders verschieben.
Ja, und genau an der Stelle sagt er im Englischen, what better time, he's in pain, we can get anything we want. Mhm. Und das wird wunderbar ins Deutsche transportiert, nämlich wie, Brian?
Jetzt wäre es günstiger. Er hat Schmerzen. Jetzt spürt er, dass er es gerne gibt.
Heiland!
Großartig. Jetzt spürt er, dass er es gerne gibt. Da habe ich mehrfach zurückspulen müssen. Ja, ja.
Ich kann nicht mehr.
Aber wir lernen auch weiter, dass das mit der Beförderung doch schon immer so vorgesehen war. Und alle sind glücklich. Und jetzt hat aber Walter Burke noch eine schöne Line. Ich hätte gerne noch etwas Eis, aber diesmal in einem Glas. Mit etwas Scotch. Willy holt das Getränk. Aber Alf will
bohrt weiter.
Natürlich.
Er will noch was rausholen.
Parkplatz. Das Büro hat kein Fenster.
Simmons loswerden.
Und dieser Typ, der neben Willy sitzt, Simmons, ja, schmeißen Sie ihn raus, dann hat Willy auch gleich ein größeres Büro. Das ist noch wichtig. Und reden wir noch über die Überstunden. Überstunden, genau. Ü-S.
O-T, Overtime.
Das kann man doch mit so einem Mann nicht machen. Sie müssen ihn mehr entlasten. Und in diesem Moment vergräbt Walter Burke sein Gesicht im Kissen und die Puppe fast so leicht an die Schulter. Was macht Ihr Rücken?
Sie müssen ihn mehr entlasten. Give this guy a break.
Ich fand aber auch schön dieses, er merkt scheinbar, dass er ihn zu sehr überfordert. Ne? Was macht Ihr Rücken? Ja, und dann
kommt einer der schönsten Epiloge, ja, die ich je in dieser Serie gesehen habe.
Ich wollte gerade sagen, bei dieser Tour de Force sind wir jetzt in einem relativ kurzen Epilog angelangt. Ich glaube, die Schreiber haben uns so beballert, dass man den Epilog ein bisschen kleiner halten kann.
Aber es ist ein Außeneinsatz. Er spielt auf einer fremden Veranda.
Richtig. Und das sind auch noch ein, zwei Sachen, wo ich mich weggeschmissen habe.
Ja, ich auch.
Willy und Alf sind offensichtlich beim Trick or Treat. Willy merkt an, ich finde, dass das keine gute Idee ist. Hey, du schuldest mir was. Ich meine, hast du jetzt ein größeres Büro. Aber ich mochte Simmons. Ich mochte ihn wirklich.
Also, kein Happy End für Simmons.
Auch wieder dieses Resignierte von Max Wright. Aber ich mochte Simmons. Ich mochte ihn wirklich. Auf jeden Fall. Rat oder gib. Alf, deine Stimme. Du musst sprechen wie ein Kind. Ach so, ja. Dann öffnet eine ältere Dame die Tür.
Es Hallo? Ist Nedra Waltz.
Oh, noch ein Gastsaal ab. Die kenne ich nämlich auch irgendwoher.
Ja, ich glaube, weil Fernsehgesicht halt. Nedra Waltz als Katzenlady. Hochinteressante Vita. Nedra stand schon als Kleinkind auf der Bühne beim Varieté. Ihr Filmdebüt hatte sie aber tatsächlich erst mit Mitte 60 in 2 auf Chromatur mit Beau Bridges.
Mm.
Und Gastauftritte in US-TV-Serien war ihr Ding auf jeden Fall, klassisches Typecasting, wo du so eine kleine Oma gebraucht hast, war sie zur Stelle. Rhoda, Quincy, hart aber herzlich.
Love Boat. Ah, da ist es.
11 Mal in Ein Duke kommt selten allein, Agentin mit Herz hätte ich noch, das A-Team, 5 Mal in Ein Colt für alle Fälle, Harrys wundersames Strafgericht, Wer ist hier der Boss, Mr. Belvedere, Eine starke Familie. Ganz besonders herausheben möchte ich ihre Rolle in All in the Family, die hierzulande mal unter dem Titel Es bleibt in der Familie lief und die US-Vorlage für Ekel Alfred war.
Oh, so frisch im neuen Jahr kommen wir ja nicht umhin, den Alfred Tetzlaff zu erwähnen. Jesus, jetzt musste ich gerade ein bisschen strugglen, wie der gute Mann, wie der Rollenname des guten Mannes war. Aber ich habe es hinbekommen. Elende Sozis. Danke. Jene Dame, wo ich mir nicht aufbürden möchte, den richtigen Namen der Schauspielerin jetzt versuchen zu wollen auszusprechen.
Aber im Skript steht sie als Catwoman, ja.
Gut, das ist gut.
Katzenlady.
Hallo, junger Mann.
Hallo, alte Tante.
Sehr, oh, wunderbar. Brian, mein Gott, geil.
Danke,
Podcast vielen Dank. Deutschland applaudiert.
Danke, sehr gut. Vielen Dank. Oh, ich werde ganz rot. Hier fliegen gerade Rosen auf mich herab. Nee, tun sie nicht. Willy entschuldigt sich, dass sie so spät sind. Sie sind nicht früher losgekommen. Und die Katzenlady sagt halt, es ist so gut wie nichts mehr da. Das letzte habe ich vor einer Stunde weggegeben. Schöner Scheiß. Was?
Oh, Schucks. Na, da fällt er wieder in seine eigentliche Stimme zurück.
Genau. Ne?
Und deswegen hält er sich auch so vor den Mund dann. Ja.
Und dann hört man aus dem Hintergrund Katzen.
War das eine Katze?
Oh ja, ich habe viele Katzen. Und wie die Puppe dann so kurz guckt. Gut, dann nehme ich die Weiße da hinten. Was? Wer ist das denn? Tür zu. Und nu? Komm schon. Zu blöd. Und damit ist der Epilog beendet.
Im Englischen wird nach Well, I'll take a yellow one. Sieh mal eine an, eine gelbe. Danach wird nichts mehr gesagt im Englischen.
Oh.
Alles, was ihr danach seht, nach der weißen oder gelben Katze, die ihr da haben will, ist stumm.
Und du?
Im Deutschen. Ja. Ich finde übrigens dieses Was? Wer ist das denn? Auch überhaupt, ja, es passt irgendwie nicht.
War ein bisschen komischer.
Ja.
Aber diese Interaktion, oh du und Willy dann, ja auch, er macht doch, glaube ich, noch so Geste mit der Hand, komm schon.
Da sehe ich tatsächlich bei der deutschen Dialogregie manchmal ein Manko, das haben wir ja nicht nur hier so, dass man ein großes Problem mit Stille hat, wo Sachen einfach mal stumm ausgespielt werden. Hier musste unbedingt das noch untermalt werden, ne? Die Geste von Willy, das blöde Gesicht von Alf.
Ja. Mhm. So, blöde Gesichter machen wir jetzt auch, du und ich, denn würden wir jetzt die Folge schauen, würde jetzt der Abspann kommen. Und du weißt, was das heißt.
Lieblingsgag, Lieblingsszene?
Ja. Möchtest du oder soll ich? Ich lasse dir gerne den Vortritt.
Ja, es ist schwierig, eine andere Szene zu nehmen als die Szene mit dem Limbo. Aber ich glaube, ich nehme als Lieblingsszene tatsächlich die letzte Szene im Tonzimmer, weil Eidechse eben die besten Sätze hat in dieser Folge. Ich könnte ihm höchstens sein Gehirn entfernen. Und dann muss ich es auch auf Deutsch nehmen, weil ich auf Deutsch eben dieses brauche von Lynn. Wunderbar. Und naja, der andere ist eben auch ein Eidechsensatz. Gin. Du versäumst In the Ghetto.
Oh, mein Lieblingssong.
Was kannst du mir kredenzen, lieber Brian?
Lieblingsszene ist für mich unangefochten. Die Küchenszene zwischen Willy und Alf. Okay, Mistvieh, ich will das Neueste von dir hören und zwar sofort. Wenn du willst, du hast Haarausfall. Lieblingszitat tue ich mir sehr schwer. Aber ich schwanke zwischen zweien. Ach doch. Wer denkst du, dass ich bin? Dankwart Bumskopf! Ich bin keine Comicfigur. Denk nach, bevor du antwortest.
Ja, hätte ich nicht gedacht, aber du hast vollkommen recht. Das ist sehr, sehr gut. Das hat aber auch was mit der Performance zu tun, ne?
Das ist richtig. Aber ich nehme jetzt eine Abkürzung und bei so, du kennst ja diese Reaction-Videos, Top 10 Tees, Top 10 Das, da gibt es ja auch immer die Honorable Mentions. Ja?
Mhm.
Und als Honorable Mention nehme ich Kate. Irgendjemand hat die Perks eingeladen und allen anderen mitgeteilt, dass das ein Kostümfest ist. Ich weiß nicht, wer das war und warum er es getan hat, aber ich gehe jetzt in die Garage und bringe ihn um. Die zwei haben sich hart in meinem Kopf gestritten. Wirklich sehr hart. Weil, ja, diese Folge ist so pickepacke voll mit, ne? Apropos, wie läuft es mit dem Füßeküssen? So, ich muss aufhören. Sonst machen wir das hier noch 2 Stunden.
Ja, bei mir war sie gar nicht so hoch in den Charts. Ich hätte das nicht gedacht beim Rewatch. Echt nicht.
Gott, oh Gott.
Ihr Lieben da draußen, wenn euch gefällt, was wir hier machen, dann unterstützt uns doch ein bisschen. Folgt uns in den sozialen Medien. Wir sind bei Mastodon, wir sind bei Facebook, wir sind bei Instagram. Folgt uns dort bitte. Lasst uns Likes da. Kommentiert nach Lust und Laune. Das erhöht unsere sozial-mediale Sichtbarkeit. Dort, wo ihr uns hört, könnt ihr unsere Sichtbarkeit und Auffindbarkeit ebenfalls verbessern. Zum Beispiel bei Spotify oder Apple Podcasts. Folgt unserem Podcast dort bitte, gebt uns eine verträumte kleine Sternebewertung, rezensiert und kommentiert, was das Zeug hält. Eure Rezensionen und Kommentare lesen wir besonders gern. Die Links zu unseren Social-Media-Profilen findet ihr in den Shownotes. Und wenn ihr ein bisschen Wechselgeld übrig habt, dann könnt ihr uns ein paar Auphonic-Stunden schenken. Auphonic ist ein ganz tolles Online-Tool, mit dem Brian und ich besser klingen, als wir ohne klingen würden. Ohne würden wir schon so klingen.
Weiße?
Wer uns Auphonic-Stunden schenkt,
Entschuldigung,
beteiligt sich direkt an den Produktionskosten unseres Podcasts. Wer sich an unseren Hosting-Kosten beteiligen möchte, die nach unserem Providerwechsel gestiegen sind, haha, kann uns über Ko-fi ein Trinkgeld geben. Diese Trinkgelder verwenden wir ausschließlich zur Deckung der Kosten dieses Podcasts. Die Links zu unserer Auphonic-Seite und unserer Ko-fi-Seite findet ihr ebenfalls in den Shownotes. Wir danken allen, die uns auf diese Weise unterstützen und schließen sie in unsere Nachtgebete ein. Amen.
Amen. Das war schlimm. Ich bin konfessionslos. Ich mach das nicht. Aber eine wichtige Sache ist mir noch eingefallen. Das hätte ich ja fast vergessen, Lars. Denn, liebe Zuhörende, wir sind am Ende dieser Folge. Aber es könnte ja durchaus sein, dass ihr in 14 Tagen wieder einschalten oder zuhören wollt, wenn ihr den Lars Folgendes sagen hören wollt.
Warum machst du immer solche Sachen? Kannst du dir das nicht denken? Sag du es ihr, Kate. Weil er ein Idiot ist.
Ach Gott.
Brian, was gucken wir?
Wir gucken den Schönheitswettbewerb und ich kann schon jetzt sagen, das ist in der Top 3 Verlosung für mein Lieblingszitat aus dieser Folge. Weil er ein Idiot ist.
Und wir packen die hohen Schuhe aus und freuen uns drauf, wenn ihr wieder dabei seid. Macht's gut da draußen. Ciao, ciao.
Tschüssi.
Weil er ein Idiot ist. Helga Trüffner, wenn sie mich hörte. Sie sind eine Göttin.
Ja, definitiv. Vielleicht isst sie auch nur irgendwo eine Suppe. Vielleicht spielen sie noch Rat oder Gib. Ciao.